Grand Prix schadet nie. Der ESC-Podcast des Campus Radio Kiel.
Eurovision, wenn ihr es erleben könnt, erlebt es einfach, weil das ist Eurovision, was es about ist. You know what I mean?
Und hier eure Gastgeber.
Annika, Jan und Jonas.
Hallo, mein Name ist Annika und ich habe das allererste Mal das Melodiefestival 2015 geguckt, als Moons gewonnen hat.
Das ist ein guter Start, würde ich sagen. Kann man mal so machen. Nicht schlecht. Ich bin Jan und ich habe in diesem Jahr das erste Mal andere nationale Vorentscheide gesehen außer den deutschen. Und warum ich das im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht nochmal tun werde, das hört ihr gleich im Podcast.
Hi, hier ist Jonas und ich habe den spanischen Vorentscheid tatsächlich in Spanien geschaut. Ja, ich bin jetzt
in der Halle?
Ja, wollte gerade sagen.
Im Optimalfall. Leider über den Fernseher, aber ja, ich habe es gesehen und ich hatte so richtig das Feeling, als wäre ich Spanier.
Ja, hola. Wie ist dein Spanisch?
Muy bien.
Okay. Ja, das bringt uns schon zum Thema. Nationale Vorentscheide. Es gibt sie. Was finden wir eigentlich besser? Nationale Vorentscheide oder interne Auswahl?
Boah, wir gehen direkt rein in die harten Fragen.
Ich habe auch gedacht, die Frage beantworten wir eher am Ende, so wenn wir alles einmal durchdiskutiert haben.
Nö, können wir jetzt machen. Ich freue mich immer, wenn Länder einen nationalen Vorentscheid machen, weil es mir das Gefühl gibt, dass Demokratie lebt. Gleichzeitig finden dann viele komische Abstimmungsverfahren statt, wo ich dann denke, na gut, dann vielleicht doch nicht so ganz. Aber ich freue mich trotzdem immer, wenn sie einen machen. Aber auch bei internen Auswahlen kommen einige Male schon gute Songs raus.
Also ich finde, man kann nicht kategorisch sagen, dass interne Auswahl oder nationaler Vorentscheid besser ist.
Genau.
Nee, das kommt so auch auf den Song an und auf den Künstler und ja, manche brauchen den Vorentscheid auch, um sich erstmal so zu finden und andere sind halt schon so etablierte Künstler, die hauen halt was einfach hin beim ESC.
Ja, Jonas, mal so zum Thema hinhauen. Was hast du denn dieses Jahr außer Benidorm noch gesehen?
Ich habe Malta Eurovision Song Contest, ja. Und den ESCZ, also den tschechischen Vorentscheid, geschaut.
Und welcher war der beste?
Gute Frage.
Oh, das ist, also so, ich glaube, im Gesamtpaket schon der spanische.
Ja, das glaube ich.
Weil Malta waren halt nur Live-on-Tape-Performances und das fand ich halt, das hat ein bisschen so die Stimmung rausgenommen. Aber dann waren auch gute Performances in Malta, wo ich jetzt gesagt hätte, in Spanien waren nur so halbwegs gute. Aber das Lustige war, ich habe zum Beispiel auch, ich war ja mit Eva, Eva hat mich ja besucht in Spanien und wir sind dann auch in so einen Laden gegangen und da lief einfach auch ein so ein Song aus dem Vorentscheid und wir waren beide so, oh mein Gott, das ist ein Eurovision Vorentscheid-Song aus Spanien, der läuft hier richtig im Radio.
Oh, die ist German.
Das finde ich tatsächlich auch im Deutschen so, Deutschland so traurig, dass die Songs aus dem Vorentscheid ja in der Regel auch nicht irgendwie dann im Radio landen. Also die gehen ja dann wieder in der Versenkung verloren.
Ich finde das auch ganz lustig, weil wir sagen ja ganz oft, das ist ein guter Radiosong, aber dann passiert das nicht.
Nö.
Dass das dann auch ein Radiosong wird,
habe ich so das Gefühl. Traurig. Vielleicht trauen sie sich das jetzt auch gar nicht mehr.
Vielleicht,
so, ne?
Das kann sein. Ich habe in diesem Jahr mir den irischen Vorentscheid mal angetan, weil ich dachte, ich hatte abends nichts vor und habe gesehen, dass der ist und dachte, ich schalte mal rein.
Herzliches Beileid.
Ja, ich wurde dann auch gut unterhalten, aber auch ein bisschen gut unterhalten in seiner Shitshow. Ich habe Luxemburg geschaut, den Luxemburg Song Contest, weil das hat mich sehr interessiert. Ich habe Supernova gesehen, den lettischen. Und bei Moldau habe ich reingeschaltet, habe es mir angeschaut und dann habe ich irgendwann Besuch gekriegt und es lief dann im Hintergrund. Aber ich habe auch viel von, oh Gott, Etapa Nationalha, Nationala, keine Ahnung, den moldauischen Vorentscheid gesehen. Und wenn du mich fragen möchtest, welcher der beste ist davon, dann ganz klar Luxemburg.
Okay, ja, super.
Waren die alle auf Englisch?
Nein, also der irische schon, aber die anderen nicht.
Ja.
Was man halt in Irland als Englisch durchgehen
lässt. Weil das finde ich ja auch interessant. Manche Vorentscheide werden ja extra schon auf Englisch gemacht, weil die wissen, dass zugeschaut wird.
Also Luxemburg hat sich auch auf Englisch einmal kurz gemeldet und natürlich auch auf Deutsch einmal kurz gemeldet, weil das ja
das
da auch Ansprache ist.
Landessprache,
genau.
Ja.
War aber sonst auf Französisch komplett.
Was auch also normale Kommunikationssprache ist. Ja. Also spricht da jeder.
Und gefühlt. In Moldau wurde das erste Mal dieses Jahr auf dem Eurovision-YouTube-Kanal und Eurovision-TV gezeigt. Und die haben sich auch schon einmal kurz am Anfang auf Englisch gemeldet. Hello to international viewers und so. Aber dann war der Rest nur auf Moldawisch. Moldauisch. Mhm. Und ich war überrascht, wie viel man doch versteht, weil es ja am Ende doch einfach eine lateinische Sprache ist. Also so wie Spanisch.
Romanische.
Und Romanisch, genau.
Ja.
Und man doch das ein oder andere Wort dann mitkriegt. Moment, Moldauisch gibt's gar nicht. Ich glaube, ich spreche auch Rumänisch, ne? Kann das sein?
Eine eigene Art vom Rumänischen, genau.
Ja, das.
Also
okay.
Semikommunikation ist da gegeben. Aber es ist bei den slawischen Sprachen auch. Was mich zur nächsten Semikommunikation bringt, und zwar die Norddeutschland. Ich habe natürlich die ganzen Skandinavischen gesehen oder gucke sie immer noch. Schweden, das Melodiefestival ist noch nicht abgeschlossen.
Hast du gerade Norddeutschland gesagt?
Nordeuropa? Das Sorry.
Du hast genau den gleichen Fehler gemacht wie ich vor ein paar Folgen.
Oh, ich fand's lustig. Ich fand es vertretbar, als Norddeutsche die skandinavischen Vorentscheide zu gucken.
Ja.
Aber nee. Annika als Norddeutsche zu bezeichnen, das ist auch nochmal ein Punkt für sich.
Oh, oh, ja.
Ja, also ich habe natürlich das Melodiefestival wieder mal geguckt. Ich habe so eine gewisse Müdigkeit, die so langsam entsteht. So kreative, innovative Neuerungen fehlen mir so ein bisschen. Es ist genau das Geile, was man halt die letzten Jahre präsentiert bekommen hat, was halt immer noch sehr viel besser ist als der deutsche Vorentscheid.
Ja, und gut, wirklich, dann kann man aber nicht meckern.
Und wirklich nee. Spaß macht. Ich habe den norwegischen Melodie Grand Prix, zumindest in dem, was ich halt empfangen konnte in Deutschland, mir zusammengebastelt und angeguckt. Und muss ehrlich sagen, Kano ist zu Recht nicht nominiert. Der Song war schon anstrengend.
Direkt in die Details.
Der dänische, holy shit, war der dieses Jahr mies.
Hast du den in den Vorjahren gesehen?
Nicht wirklich komplett, da habe ich mir nur die Songs angeguckt, aber da war die Songauswahl im Vorentscheid schon relativ gut und dieses Jahr war das einfach schlecht.
Ja.
Also die Auswahl war schlecht, das war einfach, also es war so eine Kopie von Mello oder vom Melfest, aber halt nicht in gut. Und dann halt auch noch mit einer Musikauswahl, die an Deutschland 2022 im Vorentscheid erinnert.
Puh, das ist schon hart, das zu sagen.
Ja.
Also ich fand ja den tschechischen auch sehr schlecht, was die Songs anging. Aber die waren, glaube ich, auch noch nicht so fertig, glaube ich.
Ja, das habe ich aber auch oft das Gefühl, dass die Songs, die sie da vorstellen, nicht fertig sind.
Der kam aber auch sehr früh. Der war ja schon im vergangenen Jahr.
Ja, ja.
Und hast du ja auch vor 2 Wochen schon mal gesagt in der Songbesprechung zum tschechischen Song.
Hm.
Bei Sanremo warst du auch dabei?
Nicht dabei, leider. Ich habe mir aber sehr, sehr viele Performances online nochmal angeguckt. Und ich muss ehrlich sagen, heilige Scheiße, sind die alle gut. Also Mahmoud, richtig, richtig guter, starker Song dieses Jahr wieder gehabt, fand ich.
Okay.
Gute Performance auch. Aber die Gewinnerin Mango hat zu Recht gewonnen, finde ich. Also krasse Bühnenpräsenz. Ist auch, sobald ich mir die Sachen nochmal angucke, also da kriegt man Gänsehaut, so gut wie das ist. Auch wenn das absolut nicht meine Musik ist.
Ja, okay.
Hast du, hast du Sanremo geguckt? Komplett?
Nee, nicht komplett. Ich habe mir nur die Performances alle angeguckt.
Ah, okay. Weil ich finde ja, Sanremo hat ja auch nochmal dieses Besondere, dass sie dann ja auch so bestimmte Abende haben, wo sie dann bestimmte Sachen machen. Das finde ich eigentlich auch sehr interessant. Habe es aber auch noch nie komplett geguckt. Ich
Stimmt, mal in so Coverabend und so.
Ja, ne? Also die machen da richtig, also das muss richtig spaßig sein einfach. Ich glaube, da ist auch nicht so der Druck dahinter, oder?
Ja, genau. Ich habe mir auch die Moderation angeguckt. Also die Idee ist ja eigentlich, ein Musikfestival zu haben, wo auch Preise verliehen werden. Und letztendlich steht der Festivalcharakter wirklich im Vordergrund und nicht der Wettbewerbscharakter. Und dadurch hast du so das Gefühl, du guckst dir einfach ein unterhaltsames Festival an. Also in Deutschland, das habe ich so beim Gucken der unterschiedlichen Vorentscheidungen, beim Überlegen jetzt für die Sendung festgestellt, das ist sehr verkniffen und es muss ein Song sein, der dann beim ESC funktioniert. Anstatt zu sagen, man nimmt sich Songs, die einfach den Abend geil machen, die einfach so viele Leute wie möglich ansprechen. Wir versuchen bunt zu sein, unterhaltsam und am Ende kommt halt ein Song noch dabei raus für den ESC. Also das ist auch so der Gedanke beim Melodiefestival. Ja. Ich glaube, das macht diese beiden Vorentscheide wirklich so stark.
Ja.
Ich habe auch gelesen, dass Spanien sich ja auch ein bisschen hinentwickeln will. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich das auch schon gesagt in der letzten Folge.
Ja, Benidorm versucht so ein bisschen auf Sanremo.
Genau, weil die mit den Veranstaltern auch kooperieren jetzt schon fürs nächste Jahr. Und da bin ich ganz gespannt, weil eigentlich finde ich das Konzept von Sanremo schon sehr cool. Also,
Sanremo ist ja auch der Vorreiter oder das Vorbild für den richtigen, echten Eurovision Song Contest. Ne? Also muss man ja auch mal betonen an der Stelle.
Und warum könnte man nicht auch den deutschen Vorentscheid irgendwie dafür nutzen, so, keine Ahnung, Kunstpreise zu vergeben. Ich meine,
wir sind so ein großes Land. Also wenn ich jemand ein Festival veranstalten kann, so wer dann? So,
es gibt so viele Festivals in Deutschland.
Ja, Wacken wird live übertragen. Southside siehst du Sachen im Fernsehen. Also warum ist dann der Vorentscheid? Warum macht man den nicht zu einem Musikfestival?
Hört uns an.
Ey, das wäre schon krass. Stell dir mal vor, so Part von Hurricane ist dann einfach den ESC-Teilnehmer zu finden. Imagine.
Ja.
Oder was weiß ich, Rock im Park oder Rock.
Ich glaube, da müsste man schon ein neues Festival entwickeln.
Ja, vielleicht.
Ja, diese großen Bühnenfestivals ist halt das Problem, dass die alle im Sommer stattfinden. Wir bräuchten halt ein Festival, das in der Halle funktioniert und im Februar oder im Januar stattfinden kann.
Ein gutes Argument.
Daran hast du jetzt
Daran
nicht gedacht.
Daran habe ich tatsächlich einfach nicht gedacht. Oder nee.
Deswegen erinnere ich dich.
Genau. Wollen wir ein bisschen mehr into it gehen bei verschiedenen Vorentscheiden?
Oh ja.
Auch bei denen, vielleicht bei denen, die wir gesehen haben, so ein bisschen zuerst dann halt auch, weil wir da auch ein bisschen mehr zu sagen haben. Mhm. Du hast schon gesagt, dass du Benidorm am besten fandest. An Malta
von
hat
den
nicht,
dreien,
von
ja,
den
ja.
dreien, die du gesehen hast, ja. Das muss man natürlich dazu sagen. Malta war diese Live-on-Tape-Sache, wo ich dann aber auch irgendwie so das Gefühl kriege, dann ist es irgendwie nicht wirklich ein Vorentscheid, sondern eher eine Vorabstimmung.
Ja.
Also ich glaube,
ja,
wenn dann der Event-Charakter fehlt, dann
Ich meine, die waren alle vor Ort da Und sie hat den, also sie hat dann, als sie gewonnen hat, den auch nochmal live performt. Aber alles andere war ja nur so dann zusammengeschnitten.
Aber warum macht man das dann so?
Kosten.
Ja. Das wird's wohl sein.
Also es ist leichter zu produzieren, wenn du solche Vorproduktionen hast.
Das mit Sicherheit schon, ja. Aber wenn du sowieso alle KünstlerInnen da hast und ist es jetzt auch, also Malta ist jetzt auch kein armes Land. Wenn Moldau das hinkriegt, dann.
Ich weiß auch nicht, ob die Moderationen voraufgezeichnet waren. Ich glaube nämlich, die waren live.
Genau das, es kommt noch dazu dann. Wenn sie wenigstens wenn sie dann den ganzen Vorentscheid aus der Retorte gebastelt haben, sage ich mal, dann haben sie vielleicht ihre Gründe und dann ist auch wirklich kostengünstig. Aber trotzdem dann eine Show zu machen, aber dann live on tape Performances zu zeigen, finde ich ein bisschen witzlos.
Ich finde es bei den Abstimmungsmodi ganz interessant, dass jetzt viele osteuropäische Länder dazu übergegangen sind zu sagen, wir haben zwar eine Vorauswahl von einer Jury und die Vorentscheide, also die Vorrunden, die werden mit Jurys gemacht, aber sich viele dann für den eigentlichen Act dazu entschieden haben, wir machen nur Televoting. Und das Televoting ist die einzige Stimme, die zählt.
Hast du ein Beispiel?
Ich glaube, war das sogar in Moldau war das nicht.
Zu Moldau kommen wir nämlich, was das angeht, gleich.
Jetzt, wo man auch so viele gesehen hat, man kommt auch sehr durcheinander, oder? Ich habe jetzt ja schon einige Lieder ich habe so viele Lieder jetzt schon gesehen.
Ja, so, das stimmt.
Oh, ich weiß noch nicht, ob das eine gute Sache ist, dass man vorher schon so viele Lieder im Kopf hat.
Ja.
Weil vielleicht hatte man dann anderen Favoriten, das noch zu der Sache mit, sind Vorentscheide gut oder so, ne? Dann hatte man vielleicht einen anderen Favoriten im Vorentscheid und der kommt dann aber nicht weiter. Und dann denkst du dir so während des ESCs, ach Mann, das Land hätte so viel geben können.
Lettland war das. Lettland hatten nur ein Televoting. Und The Roop und so sind ja dann auch letztendlich wirklich abgeschlagen gewesen bei dem Gewinner.
Ich glaube, also The Roop ist ja Litauen, Supernova, meine ich, hatte aber auch nur ein Televoting. Ich gucke das aber gleichzeitig nochmal nach. Das ist ja das Ding, ich habe Supernova ja gesehen und natürlich habe ich aber auch nicht viel verstanden. So. Also,
Lettisch, ich jetzt ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich weiß, aber Lettisch ist dann doch eine Sprache, wo ich wirklich gar keinen Zugang zu habe. Also,
aber vielleicht ist das jetzt der Moment, wo du Lettisch lernen solltest. Wird das bei uns an der Uni angeboten?
Wahrscheinlich.
Ich glaube, im Osteuropäischen, musst du mal gucken, ob es da das gibt bei der Slavistik. Ich glaube nicht.
Nee,
das kann ich nicht. Ich glaube, die baltischen Sprachen sind echt schwer zu lernen.
Ja, mit Sicherheit. Und da bin ich dann halt so begeistert, weil ich habe eine Arbeitskollegin, die ist Lettin und der habe ich auch geschickt. Ich gucke den lettischen Vorentscheid und sie meint, hast du was verstanden? Ich so, nö, gar nicht. Also sie spricht das fließend und ich bin total begeistert, wenn sie das tut. Nee, Lettland hatte auch ein Jury-Voting.
Ich bin bei jedem begeistert, der irgendeine Sprache fließen kann. Ja, also,
die nicht Deutsch oder Englisch ist.
Ja.
Da bin ich dann schon immer ganz begeistert.
Nee, Lettisch wird tatsächlich nicht an der Uni angeboten.
Na schade. Ja. Haben wir das auch geklärt?
Aber ich finde das ganz gut, dass ich die Moderation bei Schweden, Dänemark und Norwegen ohne Probleme verstehen kann. Und Italienisch war auch so, also ein paar Moderationsdinger hatte ich ja gesehen, so als Schnipsel.
Ja.
Es macht echt Spaß, Sachen zu verstehen, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, das ist schon cool. Das Gefühl hatte ich bei Moldau ja auch. Dadurch, dass ich halt Französisch gelernt habe in der Schule, kamen mir ein paar Wörter bekannt vor. Immerhin. Ja, ich habe, wie gesagt, die Shitshow aus Irland gesehen.
Wie shitty war sie?
Nicht so shit. Also ich fand sie persönlich nicht so krass shitty, wie immer alle sagen, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt. So.
Also ich habe gehört, dass es dieses Jahr besser war.
Das kann sein. Also ich habe ja letztes Jahr nicht gesehen, aber letztes Jahr hat ja auch Wild Youth gewonnen. Und da hat ja kein Mensch verstanden, warum. Und in diesem Jahr ist es ein deutlich auffallenderer, besserer Gewinner, über den wir letzte Woche ja in den Songbesprechungen gesprochen haben. How dare you, Annika?
What?
Und was stimmt, und was ihr auch bei ESC-Schnack dann gehört habt, die haben sich das auch angeguckt, die Songs waren furchtbar schlecht abgemischt. Also performance-technisch war das wirklich schlecht produziert. Aber mir hat das ansonsten ganz gut gefallen mit den Gästen und Gästinnen, die da waren. Es ist ja, das muss man ja wissen, wenn man gar nicht weiß, wovon wir reden, der irische Vorentscheid findet im Rahmen einer Late-Night-Show statt, in der Late-Late-Show.
So wild.
Das ist schon echt wild. Und dann,
das ist wie Jan Böhmermann.
Halt echt. Und dann ist das irgendwie, fangen die um 22 Uhr an und ich, deutsche Zeit war dann 23 Uhr und wie gesagt, ich hatte Zeit und dachte, ich guck mal rein und hab mir dann alles angeguckt. Es waren 6 Songs, glaube ich, dabei und davon waren 2 ziemlich cool und einer davon hat übrigens auch gewonnen, Leute.
That's what you said.
Und die anderen waren so, meh, habe ich jetzt auch nicht behalten, aber das Problem war dann halt, dass so Stimmen halt nicht gut klangen. Für die Performance war super wenig Platz, weil die Bühne natürlich richtig klein ist, weil eine Late-Night-Show hat jetzt nicht das Riesenstudio. Ich find's aber trotzdem auf eine gewisse Weise charmant, das so zu machen. Weiß ich nicht, irgendwie.
Das ist, was ich vielleicht, also mich an Deutschland so ein bisschen gestört hat, dass man so diese Mischung aus Couch, also so gemütliches Zusammensein und man ist ganz nah dran am Künstler, hat aber gleichzeitig halt auch dieses riesige Publikum im Hintergrund. Also tatsächlich sich zu entscheiden, entweder wir machen es ganz klein und gemütlich oder wir machen es ganz groß. Das finde ich halt irgendwie, so dieses Zwischending finde ich so ein bisschen schwierig.
Genau, und da ist nämlich Luxemburg einen ganz anderen Weg gegangen und über den müssen wir einfach reden. Es war am gleichen Wochenende, es war der Samstag danach.
Das war so ein super Wochenende.
Das war eins dieser, gefühlt, also es war gefühlt haben wir nur noch super Wochenenden, was das angeht, weil irgendwie jedes Wochenende 3-4 Songs rauskommen.
Weil jede Woche ist eine Mellow-Welt.
Ja, das kommt noch dazu. Aber Luxemburg hat sich gedacht, wenn schon zurück, dann aber richtig. Ich war richtig begeistert. Die haben erstmal angefangen mit einem gigantischen Medley von ehemaligen luxemburgischen Gewinnersongs, halt auch mit den Leuten persönlich vor Ort. Jetzt muss
die
ich
leben noch?
Ja, also einige natürlich nicht mehr.
Jonas!
Also, Anne-Marie David war da und hat Tüte-Rekord der Tra gesungen. Oh Vicky Gott. Leandros hat Apretois gesungen.
Natürlich.
Dazu sind dann die TeilnehmerInnen auch eingelaufen. Wie so beim richtig großen ESC. Alle Teilnehmer haben dann Puppe de Cire gesungen. Puppe de Cire natürlich. Und dann ging halt diese riesige Show los mit den ganzen Songs. Okay, es waren 8, aber es waren, also trotzdem hat jeder richtig viel Raum gekriegt. Jeder wurde dann noch einmal persönlich mit einem Video vorgestellt. Der Pausenfüller, meine Fresse. Alle Teilnehmer singen zusammen Waterloo. Dann hatten wir nochmal Vicky Leandros auf der Bühne. Dann hatten wir Ruslana auf der Bühne aus der Ukraine, die ja nicht mal beim großen Liverpool ESC, der mit von der Ukraine ausgetragen wurde, auf der Bühne war, sondern nur einmal kurz zu sehen war.
Ja, weil sie auch Politikerin in der Ukraine ist.
Und dann tritt sie aber trotzdem beim Luxemburg Song Contest mit Wild Dances nochmal auf. Ja. Wir hatten Katrina and the Waves da, wir hatten Alexander Rüberg da, Charlotte Nilsson, heute Charlotte Pirelli, hat Take Me to Your Heaven gesungen. Und es gab für Luxemburg Representation gab es nochmal so eine luxemburgische Ska-Band, die ich total lustig fand. Chapel Seven hießen die. Also die Show war der absolute Hammer. Eine große Halle, viele Leute waren da, man hat sich richtig Mühe gegeben. Also wenn wir schon wieder Eurovision machen, dann aber stellen wir Eurovision sowas von in den Vordergrund. Ich war total abgeholt.
Ja, jetzt frage ich mich kurz, warum hat es Deutschland nicht? Weil Vergleich Luxemburg-Deutschland, aber dann, klar, ich glaube, die haben ein bisschen mehr Geld, ne?
Nee, es liegt auch daran, also dass es einfach im deutschen Sender, im NDR, keine Priorität hat. Also es ist halt so ein Ding.
Ja gut, und da muss man sagen, die Luxemburger haben jetzt auch ein paar Jährchen gespart, vermutlich.
Die haben sich vorbereitet.
Ja.
Die haben die letzten 4 Jahre haben sie vorbereitet, Künstler angefragt und dann eine gigantische, geile Show gemacht. Also die haben sich auch Hilfe geholt. Die haben zusammen mit den Veranstaltern vom ESC 2019 in Israel haben die da die Show auf die Beine gestellt. Die haben sich dazu geholt, was teilweise auch ein bisschen kritisiert wurde. Ebenfalls kritisiert wurde, dass die TeilnehmerInnen, die dann da waren und sich beworben haben und dann aufgetreten sind, die haben sich mit anderen Songs beworben, als mit denen sie aufgetreten sind, weil angeblich dann der Sender gesagt hat, ihr singt den Song. Und dann kam es irgendwie dazu, dass nur 2 von denen auch am eigenen Song dann mitgeschrieben haben, wo sie halt, den sie halt performt haben. Finde ich auch nicht so schön, weiß ich nicht.
Ja, aber es ist ja in Schweden gang und gäbe, dass die Künstler nicht das singen, was sie selbst geschrieben haben.
Ja.
Also, da ist ja die Industrie der Songwriter sehr, sehr groß.
Manche können halt auch nur singen und nicht gut schreiben.
Ja.
Das ist natürlich wahr.
Und wenn, wenn du gewinnen willst, ja, dann muss das halt stimmen.
Ja, das finde ich auch. Also gerade, das gefällt mir zum Beispiel auch am Melodiefestival so sehr, dass du, bevor die Leute, bevor der Künstler überhaupt genannt wird, werden die Songwriter genannt. Es wird gesagt, jetzt kommt der und der Song von dem und dem und dem und dem Songwriter,
ja,
performt von dem und Künstler. Also so, ja, wie es früher beim ESC auch war. Also beim Grand Prix früher. Da wurde ganz früher wurde gesagt, das ist der Song.
Das hat die Moderatorin und der Moderator nochmal auf der Bühne hat das nochmal gesagt, ne?
Genau, ja.
Das ist auch schon krass. Und was halt auch ein bisschen kritisiert wurde oder was ich auch ein bisschen schade finde, 8 Songs, 6 davon rein Englisch, einer Mix Englisch-Französisch und ein einziger Song war nur auf Französisch. Ich hätte gerne einen luxemburgischen Song im Vorentscheid gehabt, das wäre richtig cool gewesen.
Das Problem ist halt, die luxemburgische Sprache ist schon...
Ja, Annika, wir kennen deine Sprachfetische.
Die ist schon Fetische sehr, sehr
und
lustig.
Antisprachfetische. Oder was das Gegenteil davon auch immer sein soll.
Es klingt wie so ein Rheinländisch, das halt lustig gesprochen
aber
wird.
Also sagt man ja oft über Niederländisch, aber trotzdem finde ich viele niederländische Songs, die auf Niederländisch gesungen werden, sehr gut. Der Diebte halt zum Beispiel.
Ja, aber dann, warum schicken wir nicht auch einen Deutschen? Also dann kannst du auch so anfangen.
Marie Rhein, Katze?
Im deutschen Song kann man das ja auch kritisieren.
Wurde ja nicht genommen.
Also, Frage.
Was soll man sagen? Lieber Englisch, naja.
Ja.
Hast du noch was zu sagen zum luxemburgischen Song Contest?
Zum luxemburgischen nicht mehr, aber ich kann nur abschließen mit, das war eine richtig geile Show und wenn die das jedes Jahr machen, ich glaube, den
gucke ich mir wieder an. Oh, ich glaube, das machen die nicht jedes Jahr. Kann ich mir nicht vorstellen, oder?
Also weiß ich nicht.
Kann ich mir schon vorstellen, Luxemburg hat eigentlich, da ist der Fernsehsender.
Die sind ja,
wir werden mal sehen.
RTL macht das ja, also das richtige, originale luxemburgische.
Ich habe auch gehört, Desiree
Nosbusch hat moderiert. Genau. Mhm. Stimmt. Wo man sich so denkt, ja, die kennt man ja.
Ja.
Lettland Supernova war auch cool. Wie gesagt, ich habe halt nicht viel verstanden, aber da war halt nicht so krass dieser ESC-Fokus. Die haben dann doch mehr lettischen Fokus gehabt und haben auch zum Glück einige lettische Songs auf Lettisch im Vorentscheid gehabt. Mit der Auswahl, die am Ende getroffen wurde, bin ich jetzt vielleicht nicht so ganz zufrieden. Da hatte ich einen deutlich größeren Favoriten oder vielleicht so 1, 2. Es waren mega witzige Songs dabei. Du hast gestern dieses Reel in die Insta-Gruppe geschickt mit den Tieren. Und da war ja der eine lettische Song aus dem Vorentscheid nämlich dabei. Ich dachte, Das ist witzig, aber vielleicht auch ein bisschen blöd, aber trotzdem irgendwie total lustig.
Ja, dich kriegt man ja für sowas auf jeden Fall begeistert.
Das ist wahr. Nee, aber mein Favorit war schon was anderes oder mehrere. Ich bin okay damit, aber darüber reden wir nachher noch tatsächlich in dieser Folge über den lettischen Song. Moldau hat man gesehen, dass der moldawische Sender nicht das krasseste finanzielle,
aber
die krassesten
dafür
finanziellen
sind die,
Rücklagen hat.
Dafür sind die Performances, finde ich, alle immer relativ gut.
Das stimmt.
Also da sparen sie nicht.
An den Performances sicher nicht. Die Show war aber wild, weil also die Teilnehmer haben jetzt nicht extra noch eigene Einspieler gekriegt, wie bei den anderen, sondern nur so kurz so eine Foto, irgendwas.
PowerPoint-Präsentation?
Ja, so eine genau, das trifft es wirklich gut. Eine PowerPoint-Präsentation nochmal kurz.
Hallo, ich habe mal hier kurz was vorbereitet.
Ja, genau. Also die waren schon alle Corporate Identity-mäßig angepasst aneinander. Die Pause war mega lang fürs Abstimmen. Die ganze Zeit ist nur eine einzige Band aufgetreten. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ob ich gerade ein Konzert gucke. Weil wirklich, also es waren bestimmt 20 Minuten, hat nur diese Band dann performt.
War sie gut?
Ja, die waren so ein bisschen Rock. Also jetzt nichts Besonderes. Die könnten, also bei Wacken wären die so 18 Uhr, glaube ich. weiß ich jetzt nicht, aber okay. Also es war ein bisschen verrückt und es hat halt richtig lange gedauert. Das war aber auch die Zeit, wo dann ich Besuch hatte und dann der Fernseher nur noch so ein bisschen leise im Hintergrund lief. Auch hier bin ich mit der Abstimmung total unzufrieden, weil am Ende hat eine Teilnehmerin gewonnen, die wir schon kennen, weil die schon mal dabei war. Und sie war nicht mein Favorit. Mein Favorit ist auf Platz 2 gelandet und das auch nur. Die waren punktgleich.
Ich glaube, Platz 2 war nicht mal nur deine Favoritin.
Nee, die war auch generell Favoritin. Ja. Und das ist nämlich der Aufschrei. Die waren punktgleich, aber sie, hier, ich muss jetzt kurz nachgucken, wer das ist, einen Moment.
Dich hat das wirklich fasziniert alles, ne?
Total.
Eine ganz neue Welt.
Also Natalia Babu hat das ja gewonnen mit In the Middle. Die war ja schon mal dabei. Und auf Platz 2 gelandet ist Valeria Pascha mit Anti-Princess. Und Anti-Princess war ein richtig geiler Song.
Valeria Pascha, ist die mit Pascha Parfini? Ja, nee. Kurz überlegt so, hä? Ne? Kann nicht sein.
Und die haben beide gleich viele Punkte im Finale gekriegt. Und Natalia Babu hat nur gewonnen, weil sie das Jury-Voting gewonnen hat.
Aber das kommt ja häufiger vor. Dass,
aber normalerweise
die Jury-Votings letztendlich bestimmen. Das wäre ja auch bei uns in Deutschland passiert.
Nee, wäre es nicht.
Wäre es nicht?
Bei uns wäre das entscheidet das Televoting. Deswegen ist ja Leona auch auf den letzten Platz gelandet und nicht Florian.
Hm, ja, true.
Und das finde ich ein bisschen frech, das Jury-Voting mehr zu gewichten als das Publikum.
Aber da hat Annika schon recht. Also das ist in vielen Ländern eigentlich so, dass das Jury-Voting ja auch meistens mehr irgendwie zählt. Ja.
Aber das
weil sie sich nicht trauen, nicht wirklich die Macht an das Volk zu geben.
Finde ich nicht gut. In diesem Fall war es, glaube ich, auch eine krasse Fehlentscheidung, weil Anti-Princess wäre richtig gut auf der ESC-Bühne gekommen und der weiß ich nicht.
Ja, also nochmal zurück zu Spanien auch. Das habe ich ja geguckt und ich fand etwas sehr interessant. Und zwar haben sie Televotes, dann haben sie Juryvotes und dann haben sie noch eine dritte Art, von der ich noch nie gehört habe. Das ist das demografische Vote. Da werden Leute quasi so umfragemäßig schon vorweg befragt oder so. So eine, wie sagt man dazu, so eine Testgruppe oder so.
Eine Sonntagsfrage?
Ja.
Aber demografisch dann verteilt oder?
Genau, also es ist wie so ein, jetzt fehlt mir das Wort dafür, das ist wie so eine Studiengruppe oder so gefühlt. Also da ist alles dabei so vom Durchschnitt so.
Ach.
Und die werden dann gefragt und die stimmen dann halt auch ab. Und dieses Vot zählt dann aber extra nochmal 25%.
Krass.
Cool. Und die Jurys zählen 50% und die Zuschauer dann auch nur 25. Wo ich dann gedacht habe, erst als ich das zum ersten Mal gesehen habe, was ist das für ein, also warum? Was ist das? Warum macht man das so kompliziert?
Finde ich aber eine gute Idee eigentlich. Also nicht nur die Leute zu fragen, die tatsächlich die Mühe und den Aufwand auf sich zu nehmen, die ganze Show zu gucken, das sind ja meistens eher Fans, sondern tatsächlich zu gucken, wir gucken uns eher so einen demografischen Durchschnitt an, der am Ende vielleicht ja auch eher den ESC gucken würde.
Ja, in Deutschland gab es ja auch mal so Fan-Panels, die dann abgestimmt haben.
Ja.
Aber das ist auch eine spannende Idee auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt sagen würde, finde ich super, aber ist eine spannende Idee.
Aber ich glaube, das ist halt so was Einmaliges bei Spanien, weil ich habe das bei keinem anderen bisher gesehen.
Nee, das stimmt.
Ja, weiß auch nicht, ob das so durchsetzungsfähig ist tatsächlich. Aber ich war sehr überrascht, das wollte ich nur dazu sagen.
Wäre vielleicht auch eine bessere Idee als eine Fachjury, finde ich.
Ja, vielleicht.
Obwohl ich weiß, Jurys sind nicht so beliebt, aber irgendwie haben sie ja dann doch ihre Berechtigung, irgendwie, dass sie halt doch fachlich drauf gucken können.
Ja.
Ja, es gibt ja auch viele Künstler, die es nicht geschafft haben. Ich finde es auch so ein bisschen, was wir jetzt hatten mit diesem, ich will zum ESC so ein Forecasting vor dem Vorentscheid zu haben, ist ja eigentlich so für Zuschauer eigentlich eine coole Idee. Ich finde es nur irgendwie schwierig für den Künstler, weil ich glaube, als Künstler, also jetzt zum Beispiel Andreas Kümmert hatte das ja 2015, dass er nicht zum ESC wollte, weil er erst durch The Voice gegangen ist, dann durch den Vorentscheid und dann gesagt hat, nee, mir fehlt die Energie dafür. Kann ich völlig verstehen, weil wenn du Also es müssen sich ja Leute erstmal bewusst machen. Wenn du den Vorentscheid gewonnen hast, und das ist ja dann vielleicht im Januar, Februar, März, dann kommen ja nochmal zwei richtig krasse Monate auf dich zu, ja, wo du wirklich 100% geben musst und am Ende eigentlich einen Burnout hast.
Ja, ich glaube auch Castingshow ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Aber wenn du da schon, halt keine Ahnung, im Oktober oder so anfängst, ich weiß nicht, wann, weißt du mal, nee, die fangen ja schon im Sommer an mit den Castings und so, dann bist du ja quasi ein Jahr lang immer unter diesem Druck, ich muss jetzt von Runde zu Runde immer mehr bringen, so, weil sonst bin ich raus.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich hart.
Das, wie gesagt, find ich super, super schwierig, sowas für Künstler zu machen. Ich meine, für die Zuschauer natürlich macht es mehr Spaß, gebe ich zu.
Und du kannst halt so den Weg verfolgen, was ja auch irgendwie dann interessant ist. Aber ist natürlich mega viel Druck, weil du halt auch, also die Zuschauer erwarten ja dann auch, dass du besser wirst, weil du bist am Anfang halt noch nicht so gut vielleicht.
Ja, dann habe ich tatsächlich noch zwei Fragen an euch.
Ja, alles klar, leg los.
Was macht für euch oder was braucht ein guter Vorentscheid für euch? Was ist da wichtig?
Den richtigen Mix zwischen National Representation und We Love Eurovision, würde ich sagen. Also, wenn ich jetzt wieder auf Luxemburg zurückkomme, Eurovision hat super funktioniert, ein bisschen mehr National Representation und das Ding wäre perfekt für mich.
Für mich ist, glaube ich, wichtig, dass es eine gute Moderation gibt. Weil weil dann könnte man auch wirklich live on tape einfach durchspielen und dann hinter abstimmen lassen. Weil ich finde, das ist schon dieser Show-Gedanke, dass da wirklich jemand ist, der durch den Arm führt, der vielleicht auch witzig ist, keine Ahnung. Ich finde, das macht schon was aus, damit es wirklich im Gedächtnis bleibt und auch beliebt wird. Weil sonst, ja, kann ich mir auch YouTube-Videos angucken und dann irgendwo nachher abstimmen am Ende. Also wenn es wirklich ein Vorentscheid sein soll, dann muss man so auch das ganze irgendwie Konzept fühlen und denken und
bereit haben. Aber es ist ja auch gut, dass viele Vorentscheide sehr unterschiedlich sind, weil das bringt ja auch nochmal Abwechslung rein. Wenn jetzt alle gleich funktionieren.
Ja.
Also für mich ist das Wichtigste tatsächlich immer die Performances und die Musik tatsächlich, dass es da auch abwechslungsreich ist.
Ja.
Dass ich unterhalten werde. Nicht, dass ich irgendwie mich jetzt wettkampfmäßig für den Besten entscheiden muss, sondern dass ich einfach einen unterhaltsamen Abend habe. Das ist für mich das
und
Wichtigste.
Und Diversität auch. Du willst jetzt nicht nur Popsongs hören, glaube ich. Oder nur Rocksongs oder nur Balladen.
Auf jeden
Fall.
Dafür guckt man das nicht.
Du brauchst halt eine gute Mischung, damit es stimmig wirkt auch einfach.
Und jetzt haben wir ja so viele Vorentscheide geguckt. Was ist euer Lieblingsvorentscheid?
Ich glaube, Luxemburg hat sich bei mir schon krass in den Vordergrund gestellt, glaube ich. Also das ist so der, wo ich sage, den gucke ich nächstes Jahr vielleicht nochmal.
Echt, Jan? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nee, ich weiß. Nein, tatsächlich habe ich so gedacht, machst du das nächstes Jahr nochmal? Dieses Jahr habe ich es gemacht, um mich hier drauf vorzubereiten. Und ich habe so gedacht, also irgendwie ist mir dieses Gefühl, einen anderen Favoriten zu haben, als der am Ende gewählt wird, das nervt mich beim Eurovision ja natürlich schon. Das ist schon immer so ein blödes Gefühl. Aber da habe ich das dann wie es nur einmal im Jahr. Und wenn ich jetzt aber jeden Vorentscheid gucke, dann habe ich das ja 12-mal in der ganzen Eurovision-Zeit nochmal, wenn es schief läuft, so. Also in Luxemburg gehe ich tatsächlich auch mit dem Sieger zum Beispiel, in Irland auch, aber halt in Lettland und Moldau nicht. Und da habe ich dann so gedacht, also nee, das könnte ich jetzt nicht immer. Ich kann jetzt nicht jede Woche einen Vorentscheid gucken und mich dann darüber ärgern, wer gewonnen hat. So, das weiß ich nicht.
Also ich fand jetzt alle, die ich geschaut habe, die drei, fand ich jetzt noch nicht so krass. Ich glaube, ich würde gerne einfach nochmal in andere reingucken. Zum Beispiel Skandinavien.
San Marino.
weiß ich nicht. Aber ich glaube, um das wirklich sagen zu können, welcher mein Lieblings ist, würde ich nochmal halt andere gucken wollen. Weil ich weiß auch, wie gesagt, da oben in Skandinavien produziert. Oder auch Sanremo nochmal so richtig mitnehmen. Also weil ich habe einmal Sanremo so einen Abend geguckt, aber ich glaube auch, das ganze Konzept einmal mitzuerleben ist, glaube ich, auch geil. Ja, also ich glaube, ich kann da noch gar nichts zu sagen. Ich glaube, auch der ukrainische ist irgendwie ja immer cool, weil da kommen ja auch immer gute Lieder dabei raus. Aber ja, man müsste es noch mehr verfolgen.
Und Mello ist halt Classic. Ich glaube, das muss man einmal in seinem Leben gesehen haben. Das wie nach Mekka pilgern.
Nicht nur einmal. Also ich würde es tatsächlich gerne einmal live sehen, so einen Abend. Aber das Mellfest ist halt einfach, also für mich, ich habe so langsam ein bisschen fatigued, das zu gucken, weil du, wenn du es jedes Jahr guckst, irgendwie nicht mehr überrascht wirst, was kommt. Für die Moderation lohnt es sich extrem, wenn man Schwedisch kann, weil die sehr, sehr unterhaltsam und sehr viel auf Comedy aus sind. Also genau das, was Petra Mede 2016 gebracht hat, siehst du auch im Vorentscheid in Schweden. Die Musik ist halt einfach bunt. Also es ist ein wilder Mix. Du bekommst, wenn du wirklich alle Abende guckst, bekommst du einen richtig guten Überblick, was es so Möglichkeiten gibt. Natürlich im Finale stehen am Ende immer nur Popsongs, langweiliger Schwedenpop, also meistens zumindest. Aber es macht halt, es ist unterhaltsam. Also was ich glaube, ich hätte so die schwere Wahl zwischen Sanremo und Melodiefestival. Also wenn ich jetzt wirklich nationaler Vorentscheid entscheiden müsste, würde ich glaube eher Melodiefestival sagen. Weil vom Unterhaltungscharakter würde ich glaube eher sagen, weil der so bunt und so abwechslungsreich ist und eigentlich eher ein Festival ist, Sanremo.
Ja, verstehe ich auch. Sanremo-Songs sind aber auch einfach.
Also was steht auf unserer To-Do-Liste? Italienisch und Schwedisch lernen.
Ja, gut, dass ich da schon ein bisschen weiter bin als
ihr. Ja, wollte ich gerade sagen. Da hat Annika einen kleinen Vorteil.
Ich habe auch mal Italienisch gelernt, aber ich wüsste, glaube ich, nichts mehr.
Ich glaube, ihr Vorteil ist nicht Italienisch.
Also mein Italienisch
das ist, stimmt, ja.
Also ich kann mich über das Französische ranhangeln, aber das Italienisch ist halt so, man versteht es halt irgendwie so am Rand.
Aber ja. Schwedisch, kurzer Tipp noch, ja, nein, kann man gut lernen?
Ist super einfach. Für okay. Deutsche mega einfach zu lernen.
Okay.
Es gibt ja noch viele andere Vorentscheide. Hier Una Voce per San Marino habe ich einmal kurz angesprochen.
Also, viel zu groß, viel zu lang.
Definitiv. Ich war an dem Abend lange weg, bis 1 Uhr oder so, bin dann nach Hause gekommen, wollte gucken, wer San Marinesischer Teilnehmer ist. Und die waren einfach noch nicht fertig. Ich dachte so, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein.
Es gibt noch das Festival.
Festival de Canchao.
Das hatte ich nämlich letztes Jahr schon mit dieser blöden Aussprache.
Das kann sein.
Das ist der portugiesische.
Genau, und Annika hat dahinter geschrieben, Portugal halt. Darüber will Annika, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist eine gute Show.
Ja, werden wir sehen, ob es dieses Jahr eine wird.
Ha, schauen wir mal.
Ich nehme an, nicht, weil es auf Portugiesisch ist.
Ja, und halt den ukrainischen.
Ja, Witbier, der dieses Jahr ja so ein paar Probleme mit der App hatte für die Abstimmung und da die Entscheidung ein bisschen später kam als erwartet. Aber
die Show ging ja, die haben rausgezögert und dann haben wir entschieden, okay, wir schaffen es heute nicht mehr. Ja. Wir geben euch das Ergebnis morgen Abend.
Und ich glaube, es gibt auch einen litauischen, oder?
Ja, da gibt es dieses Jahr aber ein neues Konzept tatsächlich. Mhm. Eurovizia heißt das. Also in den letzten Jahren war das was anderes.
Oh ja, Eurovizia LT heißt der dieses Jahr. Mhm. Also der war, ja, also.
Und hat offensichtlich gut funktioniert. Ja. Festival Ikenges in Albanien.
Oh.
Ja. Ja.
Auch immer einer der ersten.
Ja, das stimmt.
Aber ich dieses Jahr ja gar nicht so früh, glaube ich, ne?
Doch, aber auch relativ früh. Ich glaube, dritte oder vierte, also sehr, sehr gut. Früh.
Okay.
Aber ich weiß noch irgendwie, als ich das mal mitbekommen habe, dass sie im Ende Dezember waren und dann waren sie, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen später dran. Aber es gibt schon viele Formate, so die man sich mal angucken kann und auch die sind sehr verschieden. Also wenn ihr mal Bock habt,
und
da
wenn
auch
man,
reinzuschalten.
Und wenn man eine Sprache lernen möchte, auf jeden Fall angucken.
Ja.
For sure, keine Frage. Wollen wir es dabei belassen und in Songbesprechung reingehen?
Ja.
Let's go. Würde ich sagen.
Der Dance-Song Loop von Sarah Bonici hat sich mit Abstand im maltesischen Vorentscheid durchgesetzt. Für Bonici war es bereits die zweite Teilnahme am Malta Eurovision Song Contest und Malmö wird auch nicht ihr erstes Mal auf der ESC-Bühne sein. Zumindest wenn man den Junior ESC mitzählt. Da war sie 2010 schon mal für Malta am Start, damals noch als Background-Dancerin.
Kommen wir von den Vorentscheiden zum ersten Song. Malta, Sarah Bonici, Loop.
Ja, Sarah hat gewonnen.
Du hast es gesehen, genau.
Ich habe es ja gesehen und was soll man dazu sagen?
Was halt da existiert.
Ich fand einige ja so ganz gut. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwie einen Favoriten von all denen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Was ich zu dem Song sagen kann, erinnert sehr stark an Großbritannien 23, May Müller mit I Wrote a Song. Dieser Beat darunter, ich finde, der erinnert mich sehr, sehr krass daran. Ich finde, es ist kein Jimmy Cass.
Nein. Überhaupt nicht. Nee.
Aber das ist ja auch das Blöde daran.
Ja, und er verliert mich so in der Strophe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Ja.
Ja.
Ja, tut er. Ich finde den Song richtig forgettable. Also der sticht für mich überhaupt nicht raus. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass es daran liegt, dass dieser Song nicht auf Spotify ist und ich seit Wochen jetzt schon die Spotify-Playlist mit den Eurovision-Songs höre und mir dann irgendwann aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, wie Malta klingt, weil der da gar nicht drin ist.
Das war irgendwie Pick Jacks, ne? Wann die Ewigkeiten auch kein Video hatten, ne? Das war letztes Jahr San Marino.
Ja, es kann sein. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich mir es dann ein paar Mal ja dann jetzt angehört nochmal und habe es trotzdem nicht im Ohr.
Okay, Stimme aus dem Off sagt, dass es nochmal umgeschrieben wird.
Und der deswegen noch nicht auf Spotify ist.
Finde ich aber auch nötig. Finde ich auch nötig, weil ich finde, die Hook ist auch einfach nicht die geilste.
Nee, ich finde, das ist so ein Song halt mit einer Dance-Break, so ja, Chanel lässt grüßen.
Dance-Break.
Finde ich furchtbar, immer noch. Und ich finde, langsam wird es auch repetitiv, wenn man das 2024 immer noch macht. Mhm. Ich finde tatsächlich ihre Stimme sehr gut, aber halt, also ein bisschen so gut wie Destiny's Stimme, aber der Song ist halt nicht gut. Also sehr langweilig, überzeugt mich nicht.
Destiny's Stimme ist für mich on another level. Und ich weiß auch nicht, warum man, also ich glaube, wir können jetzt auch aufhören, das Ganze mit Destiny zu vergleichen.
Also ich glaube tatsächlich, wegen der Dance Break könnte er vielleicht im Finale landen, aber dann halt in der Riege enden,
Leute,
wie halt so Deutschland.
Die Binden, Alter, die Binden, da war ich raus. Da war ich wirklich raus. Wie kann man nur?
Binden?
Die was? Bei der Performance, die machen sich so Augenbinden und dann tanzen die weiter und dann heben sie hoch und
ach so.
Entschuldigung, ich habe meine Tage, ich bin völlig woanders.
Nein, es ging um Augenbinden. Und also ich finde das ganz schlimm. Weil so, ja. Oh, nee, das ist genauso wie dieser, der sich so Binden gemacht hatte und dann da so mit diesen Rosen dann so.
Ah, Forever von Alexei
Belarus. Oh, das war so schrecklich.
2018, glaube ich.
Ja. Also wirklich forgettable, langweilig. Malta, you can do better.
Das, aber das Einzige, was ich noch im Kopf habe,
ja.
Du der, zuerst? Der Moment, wo sie sie nehmen, so an den Händen, aha, und an den Füßen und dann sie einmal so drehen, so. Einmal so rumdrehen, so, ja, richtig schnell. Das fand
die,
ich.
Die bilden ja auch so eine menschliche Treppe und so.
Das ist besonders. Das ist mir im Kopf geblieben. Sonst nichts. Jetzt bist du.
Ich habe einen lustigen Fakt gefunden und ich glaube, ich entdecke was, was sie jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, was sie dieses Jahr überall machen. Und zwar springen sie in Performances. Das haben sie schon bei Fighter gemacht und das machen sie jetzt auch hier in Malta, dass wirklich so die Tänzer einfach so springen, so random in die Luft. Mm. Weißt du?
Sowas fällt dir auf.
Ja,
ja, ja, der Tänzer, ne?
Achtet mal da drauf. Also es ist nicht mehr irgendwelche Choreo und irgendwann dann springen die einfach. Jetzt bin ich auch gesprungen. Wow, warum bin ich gesprungen?
Habt ihr gesehen, Leute? Habt ihr gesehen?
Aber das ist mir auch gefallen. Und irgendwo in noch einem Lied, ich sag's euch, wenn wir da hingekommen sind, weil dann fällt's mir wieder ein, aber bei noch einem Lied springen die auch. Also ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr des Sprungs.
Ich glaube, ich glaub, Tiere spielen eine wichtigere Rolle, aber ja.
Ach, das Jahr der Tiersprünge.
Nach dem Crash der Wertungs-App und dem wohl längsten Vorentscheid der ESC-Geschichte haben sich die UkrainerInnen mit überragender Mehrheit für das Duo Aliona Aliona und Jerry Hale entschieden. In ihrem Song Teresa y Maria besingen sie das Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten. Mutter Teresa und die Jungfrau Maria sind bei uns, heißt es da im Refrain. Und wenn die Ukraine über Frauen rappt, kommt ja meistens was Gutes bei raus.
Machen wir weiter mit der Ukraine.
Machen wir auch einen Sprung zur Ukraine.
Oh, schön. Meine Güte. Machst du Radio?
So ein bisschen.
Sehr gut.
Das war doch jetzt mal eine richtig gute Überleitung, oder, Eva?
Ja.
Das ist doch ein guter Übergang, aber tatsächlich, oder?
Hey. Teresa und Maria heißt der Song von Aliona Aliona und Jerry Hale. Das ist wichtig, dass man das so ausspricht. Ich hab's schon mal gesagt, dass ich's krass finde, dass wir wieder so einen Song haben mit einem krassen Rap-Part, der nach Frauen benannt ist aus der Ukraine, wie wir es 2022 mit Stefania hatten.
Ich finde tatsächlich, also ich find's gut, dass die Ukraine nicht sagt, wir machen immer das gleich Altbewährte, was wir im Jahr davor machen. Also die sind wirklich kreativ und immer, genau, immer neu.
Aber ich finde das auch, dass sie sich dabei immer selber treu bleiben.
Ja. That said, ich mag den Rap-Part. Ich finde den Song, der wird ja mittlerweile gerade als Favorit auch schon gehandelt für den ESC.
Absolut.
Das finde ich ein bisschen übertrieben, den schon als Favoriten zu nennen.
Ja,
da sehe ich andere Songs weiter vorne.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das gewinnt. Ich kann den aber auch generell ganz schwer einschätzen. So auch, ich weiß selber nicht mal, wie ich den finde so richtig. Weil auf der einen Seite gefällt mir, was er so tut, im Sinne von, dass er eben irgendwie sehr diesen ukrainischen Flair rüberbringt. Mir gefällt, dass er so abwechslungsreich ist, dass er gut gesungen ist, dass er viele verschiedene Parts hat. Aber ob ich das im Großen und Ganzen jetzt krass feier oder gut finde, also ich weiß es nicht. Es ist schwierig für mich tatsächlich.
Ich finde das Thema auch super ansprechend. Dieses kriegsbedingte Frauen halten durch in einer schwierigen Zeit finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich noch mal so ein Augenmerk auf die Situation der Ukraine
senden. Wenn du es so sagst, dann erinnert es sehr an My Sister's Crown.
Ja, aber ich finde tatsächlich nicht noch ein bisschen subtiler und besser gemacht als My Sister's Crown.
Also es hat ja zum einen wirklich diese sehr krasse Message. Andererseits muss ich auch sagen, allein dass man Song nach Mutter Teresa, Teresa und die Jungfrau Maria benennt, finde ich so random.
Aber ich verstehe also, nicht.
Also, I'm sorry.
Ich verstehe nicht, warum man gerade die beiden Frauen aus der Bibel oder aus dem christlichen Kontext genommen haben, für das Leiden der Frau zu nehmen, weil ich hätte, glaube ich, eher Maria Magdalena und vielleicht ja, irgendeine andere Heilige, vielleicht so eine Barbara oder so, hätte ich vielleicht. Also, ist vielleicht nicht so eingängig wie Teresa und Maria, aber das sind für mich eher Frauen in die Richtung, die da passen würden.
Also ich finde es auch ziemlich gut, das Lied. Ich mag ja schon, seit ich den ESC gucke, einfach diese ukrainische Sprache. Ja? Ich mag sie gesungen, ich mag sie gesprochen, aber vor allem halt gesungen. Und wir wurden auch eigentlich selten von der Ukraine enttäuscht. Ne? Sie hat es ja auch immer bis ins Finale geschafft. Und ich finde, da sind sie auch wieder voll dabei. Ich finde es richtig gut, was sie machen. Das Einzige, was ich halt finde, ey, tipp nicht so laut.
Selber.
Ja. Das Einzige, was ich halt finde, ist, dass mir so ein kleiner, ja, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber so ein Befreiungsschlag am Ende fehlt. Weil ich finde, das Lied endet für mich zu ruhig. Also ich verstehe, warum man es gemacht hat und das ist eine Entscheidung, ja. Aber ich persönlich hätte, glaube ich, eher so was Lautes nochmal. Ich vergleiche sehr viele Sachen mit Lorraine, ich weiß, aber
so ein Höhepunkt.
So ein Höhepunkt einfach, so ein sowas, was halt abgeht, weil es lullt mich halt schon so ein bisschen ein, diese spirituellen Vibes so von ihr gesungen so. Und dann endet es aber leiser und das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, das ist eine künstlerische Entscheidung,
Ich habe auch aufgeschrieben, es ist für mich tatsächlich nicht der stärkste Song der Ukraine aus den letzten 5 Jahren. Es ist aber, finde ich, extrem jammern auf hohem Niveau. Also als ich mir das dann nochmal im Vergleich zu anderen Ländern angeguckt habe, da bin ich echt, also da wir sind einfach verwöhnt von der Ukraine mit guten Beiträgen, glaube ich.
Ja, oder? Puh, spannend. Ja, doch, kann ich verstehen. Ich finde das, was du sagst, dass der Ukrainische immer ganz faszinierend klingt, aber irgendwie auch immer so ein bisschen, na, Goe jetzt nicht so, aber immer so ein bisschen, der Punkt ist ein bisschen doof. Also ich finde, es klingt immer so ein bisschen wehleidig halt. Und natürlich hat das bei der Ukraine jetzt auch einen ganz neuen Kontext gewonnen. Seit 2 Jahren, also so neu ist er dann auch nicht mehr. Ich bin noch nicht da, dass ich sage, das gefällt mir richtig gut.
Aber ich glaube, dieses Wehleidige ist auch so dieses typisch, also man hat das ja auch bei dem LPS damals gehabt, mit jedem Schlag schlägt mein Herz, fließt mein Herz lang, mein Blut langsamer. Das ist LPS. So diese wirklich sehr melancholische,
aber ich finde, das
slawische Lyrik,
ich finde, das gehört einfach zusammen. Das kannst du zu vielen Liedern und vielen Ländern sagen. Also sobald es ja ein bisschen so in dieses melodramatische Liebesding geht, so auch.
Nee, ich finde das tatsächlich, das hat so was halt slawische Lyrik an sich. Okay. Also oder vielleicht, slawische, ne? Poetik. Ich glaube, das finde ich auch so ansprechend an so Künstlern wie Dostojewski, dass halt so dieses wirklich Leidende und dieses, also was jetzt auch mit Alexander Nawalny gemacht wird, zu sagen, jemand steht und leidet für seine Überzeugungen und das so zu idealisieren, so dieses Märtyrertum zu.
Wir sind jetzt richtig politisch hier, merke ich gerade.
Ja. Aber auch richtig religiös.
Aber ich glaube, wir werden von der Ukraine nicht. Es klingt so doof. Es klingt wirklich doof, wenn ich das sage. Aber ich glaube, die Ukraine wird nicht jemanden schicken, der sich auf die ESC-Bühne stellt und da vielleicht mal lächelt zwischendurch.
Nein.
Hey, denkt an den Junior-ESC, ja?
Ja, okay.
Das stimmt.
Quietka.
Oh Gott, das Trauma. Da ist es wieder.
Ach, so süß.
Nee, ich glaube, es ist wirklich eine künstlerische Entscheidung, dass sie so, also, dass es dann einfach gut gelingt. Weil es waren ja auch andere Songs im Vorentscheid. Es gab einen Vorentscheid.
Stimmt, den Wippel natürlich. Also, die kann ich auch anerkennen, auf jeden Fall. Mal schauen, vielleicht wächst der Song noch an mir, vielleicht wächst der Song auch mit der Performance und mit dem, was er dann vielleicht auslöst.
Weit, weit vorne müssen wir im Auge behalten, zusammen mit Frankreich.
Er kennt nur eine Regel, keine Regeln. Unter diesem Motto steht der Eurodance-Song von Windows 95 Man. Als letzter bei den Jurys und Gewinner des Televotes sicherte sich der 38-Jährige sein Ticket nach Malmö. Das einzige Problem, die EBU hat eine Regel, keine Werbetexte in ESC-Songs. Ob der Gute sich umbenennen muss, ist Stand jetzt noch offen. Die Frage sorgt aber jetzt schon für sehr lustige Vorschläge online.
Gehen wir mal zu einem anderen Song, von dem ich sehr gespannt bin, was wir davon erwarten, was damit jetzt passiert.
Also erstmal möchte ich von euch wissen, welchen Namen hättet ihr für den finnischen Künstler?
Oh, ich bin gar nicht so in der Thematik drin. Es tut mir leid. Also, mir ist es egal.
Vielleicht sollten wir noch mal den alten Namen sagen.
Windows 95 Man.
Genau. Und der muss ja jetzt umbenannt werden, weil
voraussichtlich,
keine Markennamen
genannt
werden dürfen, keine Werbung.
Wobei, es steht aber auch so ein bisschen im Raum, dass es vielleicht doch nicht muss. Mal gucken.
Ja.
Einen kreativen Vorschlag?
Ich bin ja absolut gar nicht kreativ, Leute.
Oh Gott. Also Annika, du musst jetzt raushauen.
Meine Schwester war kreativ. Sie hat geschrieben Door 95 Man. Fände ich auch lustig. Statt Windows Door.
Das ist schon, der Meta-Gag ist schon geil. Der ist schon richtig gut eigentlich.
Ja.
Seht ihr, da bin ich schon wieder raus. Ich finde es null lustig. Aber
meine
egal.
Andere Frage ist, hat jemand von euch noch Windows 95 benutzt?
Ich glaube schon, tatsächlich.
Also es war ja ein echt scheiß Betriebssystem, ne? Also diese Absturzwitze, die man über Windows macht, die kommen von da, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich habe Windows 95 nicht mehr. Ich kenne noch Windows XP, aber das kam ja danach.
Kann auch
sehr
sein, dass
später.
Es Windows
da war
XP
noch,
sein.
Windows 97 ist auch noch dazwischen.
War es das wahrscheinlich.
Also mein allererster PC, der hatte Windows 95 und Gott, war das furchtbar.
Also ich denke, wenn wir im OK gesendet werden, dürfen wir so reden? Ja, passt schon.
Also wir sagen ja nichts Positives, ne?
Nee, genau. Benutzt Windows, benutzt was ihr wollt.
Ist doch auch egal, wie iOS, er heißt. Es kommt Linux. Ja auf den Song drauf an, korrekt?
Genau, exakt. Jetzt, wir wollen jetzt über das Ganze hier reden. Und so schlecht wie Windows 95 gewesen sein kann, wenn ich dabei war, ich war ja nicht dabei, so.
Was kommt jetzt?
Ja,
was kommt jetzt?
Ich bin von diesem Song, der versucht, mich aus den Socken zu hauen, aber das macht er nicht, weil es halt nicht Carrier ist.
Ich hätte gedacht, das ist genau sein Song.
Ja, nee.
Aber da muss ich halt sagen, ne? Klassenclown hat Finnland für sich entdeckt und da steht Finnland.
Nein.
Ich find's super lustig.
Das stand, Carrier war kein Klassenclown. Als das Ding announced wurde als finnischer Song und ich es mir angeguckt habe, ich gedacht, nee, das ist jetzt langweilig. Also nach Cha-Cha-Cha, sich zu denken, wir machen das jetzt einfach nochmal so und schaffen aber sie aber
ist,
nicht.
Es ist ja nicht das gleiche Genre, es ist kein Metal, es ist mittlerweile Elektropop.
Der Song klingt für mich auch, also wie Leute, die New Kids on the Block als Film witzig finden, feiern auch diesen Song. Und da gehe ich nicht so mit. Also klar, der ist upbeat, der macht Stimmung, der ist, in der Hinsicht ist er total geil, in der Hinsicht holt er mich auch ab, aber ich bin sowas von gelangweilt von dieser Song-Choice.
What? Nee, also apropos Cha-Cha-Cha, ich wollte euch mal fragen, ihr habt schon alle die Sinfonie-Version von Cha-Cha-Cha
ja,
gesehen, von der Emma-Gala?
Ich leider noch nicht, aber ich habe davon gehört, ja.
So geil, also ich hätte nicht gedacht,
das fand ich geil.
Flöten-Solo einfach, ja, okay, abgedriftet. Aber ich finde den tatsächlich richtig geil. Ich finde vor allem auch die Inszenierung schon mega, auch wenn sie super viel Ähnlichkeit hat mit der Carrier-Inszenierung.
Das ist mir zu viel.
Und dann kommt auch noch die Pyrotechnik, also so, Leute, so setzt man Pyrotechnik ein, genau so.
Das ist mir einfach zu doll. Das ist mir zu doll gewollt, dass wir sind jetzt Finnland und wir waren letztes Jahr richtig gut damit, einfach anders und besonders und speziell und laut und so okay zu sein. Und deswegen machen wir das dieses Jahr einfach nochmal. Und zwar nochmal ein bisschen mehr mit dem Windows 95 Man und der hat keine Regeln. Nein, danke, Finnland. Mach bitte was Neues.
Jetzt
du bist nicht der Einzige, der so denkt.
Jetzt kommt meine Meinung und ich weiß genau, was ihr denkt. So, Jonas findet das richtig langweilig.
Scheiße.
Und holt das nicht ab. Ja. Aber jetzt mal ehrlich.
Ja, wenn du es schon so aufbaust.
Ich habe noch nie so was Dummes, aber auch Lustiges gesehen. Ich saß davor und hab mir wirklich gedacht, wie geil.
Ich find's halt, okay.
Wie geil. Und ich finde auch, er hat überhaupt nichts mit Carrier zu tun. Und Carrier war auch scheiße. Komm, darüber brauchen wir nicht reden.
Carrier war geil. Jonas.
Jeder, der mit mir den ESC-Arm verbrannt hat, weiß, dass ich Carrier nicht mag.
Ja, weil er halt die Konkurrenz zu Loreen war, ne?
Ja, aber schlechte Konkurrenz. Also da konnte sie ja nun, egal.
du hast letztes Jahr zu mir gesagt, dass du das zumindest anerkennen kannst.
Ja, weil ich nachher alles anerkenne. Aber also ich habe, wie gesagt, ich fand's wirklich interessant, mir das anzugucken, aber ich finde auch, das Lied ist so irrelevant. Also die Performance ist halt das Ding, was da rauskommt, ne? Und ich muss aber auch sagen, dieses Lied oder diese Performance, dieser Beitrag vom Finnland kann, glaube ich, nur Erfolg haben, wenn sie nochmal neue Elemente in diese ganze Performance bringen. Denn ich glaube, wenn man es noch, also ich habe es einmal geguckt und ich glaube, wenn man es mehrfach guckt, ist es nur noch halb so interessant.
Ja, ich glaube, das könnte so dieses Citizeni-Moment sein. Instead of meat, I eat wedges and whatever. Ja. True. Ja. Also ich möchte schon auch noch mal eine Steigerung haben. Ich will mehr. Ich will wilder, ich will verrückter,
Aber der sucht einfach seine Hose, come on.
No rules. Also, no rules,
bisher,
Leute.
Ich fand's bisher wirklich schön und habe mich immer gefreut auf den finnischen Beitrag, dass der so besonders und anders, also dass Finnland immer versucht, einen sehr eigenen Weg zu gehen und das finde ich immer sehr cool. Aber in diesem Jahr ist es mir zu viel. In diesem Jahr denke ich mir, nee, Finnland, jetzt hör mal auf damit, hier überall die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Mach was mich auch wirklich abholt.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der so denkt.
Kann sein. Es tut mir auch leid, dass ich so darüber rede, weil der Song hat klar seine Fanbase. Und wie gesagt, der holt einen ja auch schon ab in seiner Art. Aber
wirklich der Song?
Ja.
Weil bei dem Song habe ich null was.
No,
also ich kenne Menschen, die das richtig laut aufdrehen würden.
Ja, also wie gesagt, meine Schwester hat das auch gesehen, hat sich gedacht, geil.
Aber es ist auch ein Klientel.
Dann bin ich froh, dass ich so eine Leute nicht kenne.
Du würdest dich wundern, was das für geile
Leute sind. Ja, ich glaube auch.
Also klar, der wird auch ins Finale kommen, aber nicht mit meiner Stimme.
Well.
Mehrmals war Dons schon Teilnehmer und Jurymitglied beim lettischen Vorentscheid Supernova. Jetzt hat er ihn gewonnen und vertritt Lettland mit seiner Ballade Hollow beim ESC. Darin singt er davon, wie die eigenen Unsicherheiten jemanden zurückhalten können und auch, wie man am Druck der Außenwelt zerbrechen kann. Aus der lettischen Musikszene ist Dons schon lange nicht mehr wegzudenken. Vielleicht ist das beim ESC bald auch so.
Aber Apropos Finale, da hast du das Finale gesehen, Lettland.
Supernova, ja, in Supernova wurde gewonnen von einem lettischen Megastar, wurde mir von einer Freundin gesagt, die aus Lettland kommt. Dons war nicht mein Favorit im Vorentscheid, der ist also im Vorentscheid bei mir auch nicht rausgestochen. Jetzt kenne ich den Song natürlich und habe ihn auch schon oft gehört und der ist auch ein bisschen an mir gewachsen. So als, also als Ballade funktioniert der auch ganz gut, finde ich inzwischen. Mhm. Ich glaube, da kriegen wir noch eine bessere Ballade. Schauen wir mal, was passiert. Ist fein, ist okay, ja. Kann Lettland machen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es reicht, jetzt endlich diesen Negativrekord zu brechen, diese Negativserie von 17, 18, 19, 21, 22, 23, 6-mal Nicht-Qualifikationen fürs Finale. Ich weiß nicht, ob es das bricht, aber ich kann mir eigentlich schon vorstellen.
Ich glaube, wir haben nicht den gleichen Song gehört oder wir haben oder du hast keinen Musikgeschmack.
Oh, schon wieder.
Na, Annika, ah. Da. Also mich trifft das nicht mehr.
Ich fand's zu Beginn, habe ich gedacht, oh, das ist ja interessant, das könnte was werden. Und dann kippte es in so völlige Langweiligkeit über. Ich habe überhaupt, nee. Und dann dieses, er schreit ja auch, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, aber ich finde, das ist so ein richtig gequältes Schreien und auch kein schöner Gesang. Also wo ich sage, Irland hat diese Stimmkontrolle, ne, was ich schon letztens gesagt habe, was Irland einfach kann, diese Kontrolle, schreien und singen, das kann er halt null. Also das hat er nicht drauf.
Krass.
Und ja.
Aber ich verstehe ein bisschen, was du meinst tatsächlich.
Also meine Meinung ist ja, er hat angefangen zu singen und mein Gedanke war sofort so, wow, was für eine Stimme. Richtig, richtig gute Stimme. Also man hört richtig, dass er er fängt relativ tief an und geht dann auch sehr hoch.
Aber auch ein bisschen quäkig, finde ich tatsächlich.
Ja. Finde ich gar nicht. Ich finde, das ist halt sehr voll. Ich finde, seine Stimme klingt sehr schön. Er muss das noch ein bisschen mehr üben und ich glaube, das wird auf jeden Fall noch mal, ich meine, der hat jetzt ja 2 Monate Zeit oder 3 Monate, das wird er richtig, richtig, richtig einprügeln. Das wird sitzen.
Ja.
Und er wird der Wow-Moment, glaube ich, sein. Es ist so eine starke Ballade, glaube ich, die tatsächlich zwischen so Quatsch-Songs wie Windows 95 Man oder so ein Tanzsong wie bei Malta.
Da kann man ja mal gucken, in welchem Halbfinale der ist.
Ich glaube tatsächlich, dass er da wirklich rausstechen könnte, gerade weil es auch eine Ballade ist. Was mir tatsächlich am Song ein bisschen negativ aufgestoßen ist, war das Arrangement. Da muss ich Jonas recht geben. Ich finde, der könnte vom Instrumentalarrangement noch ein bisschen besser aufgebaut sein. Also ein bisschen kontinuierlichere Steigerung drin haben, ein bisschen besser den Highlight, die hohen Stellen tatsächlich aufbauen. Ich glaube daran, also es ist für mich gar nicht so seine Stimme, es ist tatsächlich für mich das Instrumental, das so ein bisschen störend ist.
Ja.
Okay. Und ich finde tatsächlich, wenn das Arrangement noch so ein bisschen besser umgesetzt wird oder vielleicht noch ein bisschen getweakt wird, könnte der Song tatsächlich richtig, richtig gut weit vorne landen. Und ich glaube, Lettland wird dieses Jahr ins Finale kommen.
Das glaube ich halt nicht. Es tut mir wirklich leid, aber ich glaube es halt nicht.
Ich weiß es wirklich, ich kann es mir schon vorstellen. Ich gucke gerade, zweites Halbfinale ist er, neben so Ländern wie zum Beispiel Estland oder Niederlande, so die Spaßsongs, aber
Niederlande
gute Spaßsongs wahrscheinlich.
Niederlande haben wir doch noch
gar nicht,
oder? Was? Niederlande haben wir doch noch gar nicht.
Stand ja, aber es nicht. Wird, also als ob Joost Klein kein Spaßsong bringt, der Europapa heißt.
Dann ist Norwegen da, aber halt auch so Länder wie Tschechien, Malta, Dänemark, Albanien. Also, oder auch noch viele Überraschungskisten. Also ich.
Aber dann sind da halt auch so Sachen wie, da sind auch so Sachen wie San Marino dabei. Ich glaube tatsächlich, Estland könnte ein bisschen anecken. Israel sehe ich, glaube ich, wird dieses Jahr schwierig haben, ins Finale zu kommen. Dann auch Tschechien.
Da bin ich
auch
sehr gespannt. Ja.
Griechenland ist da noch nicht draußen, weiß ich nicht. Aber Albanien wird sicher hinter sich lassen.
Also ich kann mir vorstellen, dass Lettland in diesem Feld eine Chance hat.
Ja.
Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ja, also ich, wie gesagt, das ist eine gute Ballade, wo man gesanglich vielleicht noch ran muss und die halt aber auch irgendwann so ein bisschen ebbt, so ein bisschen vor sich her ebbt. So.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn Leute die Ballade an dem Abend das erste Mal hören, werden sie gecatcht sein.
Das kann sein. Das kann auf jeden Fall sein. Er ist auch ein charismatischer Typ.
Wie gesagt, dieses Jahr fehlen mir so ein bisschen wirklich die guten, einfühlsamen Balladen noch.
Das stimmt auch, genau. Balladentechnisch ist 24 noch nicht so krass aufgestellt.
Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wo Rick nicht von Deutschland geschickt wurde, finde ich, Dons ist ein guter Ersatz.
Sprich es bitte nicht an. Ja, wir werden sehen spätestens in der ESC-Woche, wer weiterkommt. Bei uns in der nächsten Woche geht es aber um ESC-Ableger, denn über die Jahrzehnte gab es noch ein paar andere Veranstaltungen als nur den ESC. Darüber sprechen wir, Jan, mit Eva zusammen.
Yes, ich freue mich da sehr drauf. Ich bin richtig im Thema drinne und habe ich eventuell, anstatt meine Hausarbeit zu schreiben, kurz geschaut, welches Instrument am häufigsten beim Eurovision Young Musicians benutzt wurde. Kann sein.
Hast du darüber dann auch gleich einen Wikipedia-Artikel verpasst?
Nein, dieses Mal nicht. Aber es gibt jetzt eine Statistik in meinen Tablet-Notizen dazu.
Sehr gut. Da bin ich Gott sei Dank dann raus und muss das nicht mit diskutieren. Den Dance-Contest überlasse ich dann lieber dem Tänzer Jonas.
Yeah. Genau.
Dann noch ein kleiner Hinweis. Folgt uns gerne auf Instagram, Grand Prix schadet nie. Da erfahrt ihr alles Wichtige zu unserem Podcast und auch weitere Infos zum ESC.
Richtig.
Kommentiert, folgt und liked unsere Folge.
Genau. Und besucht uns in der Mensa beim Campus Viewing am 11. Mai.
Mit dem härtesten ESC-Quiz Europa.
Ja, das wollen wir erstmal nochmal sehen, ne?
Ja, Jonas, dich kriegen wir.
Ja, ich glaube schon. Also.
Annika hat mich eingeladen, mitzuschreiben. Das wird spannend.
Wird hart.
Es wird hart. Will jemand in mein Team kommen?
Nein, wir dürfen natürlich nicht. Aber ihr dürft sehr gerne. Kommt vorbei, habt mit uns eine schöne Zeit. Schaut den ESC 2024 und dann hören wir uns ansonsten aber auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich sag vielen Dank, schaltet wieder rein. Ciao, ciao.
Bis dann, macht's gut.
Wie süß.
Das war Grand Prix schadet nie, ein ESC-Podcast des Campus Radio Kiel. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt dem Campus Radio Kiel auf Instagram. Die nächste Folge gibt es jeden Dienstag auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube, wir haben schon Freunde, aber halt alle in der ESC-Bubble, ne?
Ja, wir sollten mal ein bisschen mehr außerhalb des
Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht.
Sie natürlich fanden alle Songs scheiße.
Ist irgendwie immer, wenn man mit uns redet, landet man irgendwie immer an der gleichen Stelle. Das ist seltsam.
Ja. Habt ihr alle was ihr am Anfang sagen wollt?
Jonas, das kann ich echt nach 3 Jahren kann das dich nicht überraschen.
Oh, shit, Malta.
Darling, I'm ready for everyone. Right. Let's come and play.
Okay, wir haben schon den Outtake für die Folge. Ist gut.
Kriegt euer Leben auf die Reihe. Am Sonntag geht man doch nicht joggen. Nicht um 9.26 Uhr. Ja, irgendwann haben wir keine Freunde mehr, oder? Also ich habe jetzt schon keine Freunde mehr. Oh Mann, das ist hart.
We are ready.
Ready wie?
Ready for the show.
Ready wie Dänemark 2022.
Ja, genau. Ja.